Schön. Wenn man so nach dem Lustprinzip leben würde, dann würde ich jetzt hier sitzen und mit euch weitersingen, weil ich habe eigentlich... Oh, schön. Ah, das ist gut. Ist das so ein altes Lied von Roland Kaiser? Kennt ihr? Wer kennt Roland Kaiser, so die Älteren unter uns? Ja? Aber doch einige, auch die Jüngeren. Kennst du Roland Kaiser? Eigentlich schon, ne? Weil ich habe mir überlegt, ich bin ja jetzt schon einige Male hier gewesen. Anke, ich habe gedacht, du fragst mich vielleicht, ich hätte es gar nicht gewusst, wie oft schon. Doch einige Male. Und deswegen dachte ich, ich singe ein Lied von einem alten Kaiser aus der Bibel, um einfach zu sagen, Achtung. Hello again. Ich sag einfach, hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Im Missio Camp, dort wo alles begann. Schwabadababadaba. Oh, die Zeile kenne ich gar nicht. Hello, hello again. Jetzt müsst ihr alle. Ich sag nur hello again. So schön habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Klatsch mal für euch. Überragend. Ralf Schuhn. Kann man es ein bisschen lauter machen? So, dass ich auch was höre. Also, schön wieder hier zu sein. Ich liebe meine Bibel. Wirklich? Oder wenn man den Film Borat gesehen hat, würde man sagen, I love my Bible. Not. Ich weiß nicht, ob ihr, da lacht wahrscheinlich nur die erste Reihe. Not. Also, es ist amerikanischer Humor, so in Klammer, nicht. Würde im Deutschen nicht gehen, der Gag. Oder kennt ihr die Minions? Ich, einfach unverbesserlich. Kennt ihr die Minions?
No, Patato, na.
Ja, so. Da gibt's so eine schöne Szene, wo der Gru, das ist der Große, der ist verliebt und der hat so ein Date mit so einem Mädel und der testet immer am Telefon, wie er wohl sie anrufen würde. Und der kleine Minion mit einem Auge und Mütze, sieht aus wie die Frau, hört zu. Und der Gru, der übt dann so ein, perhaps we can meet tomorrow and, no, again. Hello, it's me, Gru. Perhaps we can go have some dinner. No, und dann sagt er, okay, it's Gru. I fall in love with you. Perhaps you could be my girl. Und dann gibt's so einen Schnitt auf dieses Minion und das Minion spielt die Frau. Und der Minion sagt so, no. no. Meine Lieblingsszene in dem Film Ich. Seitdem komme ich da gar nicht umhin, das auch in die Predigten einzubauen. Ich liebe meine Bibel. No. Warum no? Werden wir gleich einiges dazu hören. Ich habe mir überlegt, am Anfang sprechen wir doch darüber, was einfach ist, was wir lieben. Weil ich habe festgestellt, so in den letzten Jahren trifft man doch immer mal so Christen. Wenn man dann so ins Gespräch kommt, dann sagen manche so, ja, mit Gott, also ich könnte nicht wirklich sagen, dass ich Gott liebe. Ich tue mich da total schwer, habe ich auch wirklich Verständnis für, was ein Satz zu sagen, ich liebe Gott. Ja? Und wenn wir nochmal so eine Stufe runtergehen, allein der Satz, ich liebe meine Bibel, wer könnte das schon sagen? Also kann das jemand sagen hier heute Abend? Gibt es doch eine Frau, doch wirklich guter Schnitt hier. Zwei Damen, ein Mann hinten, ja. Also es ist sehr schwer. Deswegen dachte ich, wir fangen einfach an mit den Dingen, von denen wir wissen, dass wir sie lieben. Und ich liebe, und jetzt Riesenüberraschung für euch alle, Fußball. Mhm. No, ja. Und vielleicht sagen wir mal das erste Bild. Ich sag mal ein bisschen, was ich so alles liebe. Ich liebe die deutsche Nationalmannschaft, weil die sind so geil. Ja, genau. Die sind so unfassbar. Vielleicht kann man das Mikro noch lauter machen, weil ich muss jetzt schon schreien. Oder vielleicht die Boxen. Und, jetzt geht da was. Ne? Hey, Jannis. Okay, ich liebe übrigens auch Jannis. Das ist einfach. Weil geiler Typ, coole Technik und so. Also, wir lieben die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist nicht schwer, nach so einem Sommer zu sagen, wir lieben die. Nächstes Bild, was lieben wir noch? Ja, diese WM, oder? War doch cool, so. Christusstatue, egal wo man herguckt. Also der große Gewinner war auf jeden Fall Christus in jedem Spot. Was lieben wir noch? Ich liebe, ja, den Jubel der Deutschen. Götze jubelt so. Wer jubelt noch so, Janis? Hummels jubelt so. Alle machen sie einen auf Christusstatue. Ihr jubelt noch so? Ach so, nee, ja. Da. Ja, okay, ich muss gestehen, ich liebe Panini. Als Kind schon immer Panini gesammelt, deswegen habe ich auch bei Panini angerufen. Finde den Fehler. Ja, der Fehler ist, dass ich halt für den Iran spiele und nicht für Brasilien. Gut, aber wenn wir schon bei Panini sind, mir fehlt noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob jemand, ich würde auch wirklich tauschen. Mir fehlt das eine Bild von Lahm noch. Können wir das gerade zeigen, was mir fehlt von Lahm? Von Philipp? Weiß nicht, ob das jemand hat, aber ich liebe Philipp Lahm. Also, der weiß aufhören, wenn es am schönsten ist. Dann liebe ich noch sehr unseren Torwart. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Also, Manuel Neuer, da kann man wirklich sagen, ich liebe Manuel Neuer. Sagen wir mal, was der alles macht, wenn er so in Gedanken ist. Wenn er so einen Tunnelblick hat, merkt er nicht, dass er manchmal als Ball, als Einlaufkind auch den Kapitän einfach mitnimmt. Ich liebe ihn dafür, dass er so konzentriert ist. Dann merkt er gar nicht, ey, Philipp, komm mit! Ja? Ja. Was liebe ich noch? Was haben wir noch, Janis? Ja, ich liebe natürlich die Bekenntnisse der Fußballer. Das ist ja so eine Spezialität von mir. Habe ich jetzt auch während der WM gefunden. Neymar mit 21 Jahren, Wahnsinn, sagt er, das Leben macht nur Sinn, wenn unser höchstes Ziel ist, Christus zu dienen. Das liebe ich natürlich sehr, wenn Fußballer auf den da oben hinweisen. Was haben wir noch? Ja, auch Deutsche können sich bekennen. Auf der Seite, Facebook-Seite von Mario Götze, der ja auch durch David Alaba so mit dem Glauben an Jesus angesteckt wurde in den letzten Jahren, oder besser in dem letzten Jahr, der dankt hier eben, dass er Fußball spielen darf, könnt ihr ja selber lesen, ihr könnt ja alle ein bisschen Französisch, und am Schluss dankt er seinem türkischen Kumpel Fatih, glaube ich, heißt er, und, ach, Faith heißt es, ach so, ja, genau. Faith, noch schöner, jetzt entdecke ich es gerade, ja, also er ist gläubig, was liebe ich noch, zeigen wir nochmal einen, ja, David Lewis, was ich besonders an diesem Bild liebe, ist, dass es entstanden ist, wer weiß das? Wer kann mir sagen, wann dieses Bild entstanden ist? Nach dem Freistoßtor? Nein, das wäre einfach. Ich liebe dieses Bild. Genau, nach dem Halbfinale, nach dem 1-7 gegen Deutschland, kniet er sich hin und betet. Und betet wahrscheinlich, Gott, lass, dass wir nächstes Mal nur 6 Gegentore kriegen. Ich weiß nicht, was er da betet, aber ich ziehe meinen Hut. Also nach 7 Gegentoren mit meiner Band hier, wenn wir da so die Dinger schlucken, keine Ahnung, beten wir da noch? Eher nicht. Dass vielleicht der Knöchel von Martin Denzin wieder heil wird. Das ist umgeknickt. Der Knöchel von Martin Denzin ist gestern umgeknickt. Können wir mal alle so, oh, arme Martin. Ja, Anke, vielleicht nachher Hand auflegen, ein bisschen dafür Martin was machen. Wir brauchen ihn morgen. Was liebe ich noch? Was war da noch? Wir sind ja gleich durch, WM. André Schürrle, ja, Mainzer Junge. Ich arbeite ja viel für Mainz 05, habe ihn damals kennengelernt. Ich liebe ihn deswegen, weil er den coolsten Assist aller Zeiten gemacht hat im WM-Finale. Unfassbar. Ich weiß bis heute nicht, wie der den Ball zum Götze da gebracht hat, da über diese Gauchos. Wahnsinn. Und ich liebe ihn aber noch viel mehr dafür, dass ich ihn gefragt habe für meine Fußballbibel. André, ich hätte gerne ein Statement von David Luiz, Kapitän von Brasilien, der Lockenkopf. Aber es ist nicht so einfach, den zu kriegen. Und dann hat er mir dieses Statement geschickt, Schürrle, schön abgeliefert, wie ein Journalist. Und hat, weil die zusammen spielen in London, ein Statement von ihm hier eingesammelt. Und da komme ich auch schon zur Predigt direkt, nämlich David Lewis, seht ihr unten rechts, postet seinen Daumen auf Philipper 4, Vers 4. Sehe ich gar nicht von hier. Steht es da? Habe ich das auswendig drauf? Ich glaube schon. Weiß jemand, was da steht in Philipper 4, Vers 4? Freut euch! Ja, Mann! Genau, freut euch. Das kann man ruhig mal rufen, wenn die Leute nicht so gut drauf sind. Hey, freut euch! Auch nach 7 Gegentoren! No. So. Ja. So, also, mit den Bildern, das stellen wir jetzt mal ein. Und jetzt kommen wir mal zur Sache. Nämlich, ach nee, eins haben wir noch. Geh doch mal, Janis, du bist ja spontan im Improvisieren, geh doch mal auf dieses Bild mit dem Alaba. Das ist der, der bei FC Bayern spielt und so schön österreichisch reden kann, obwohl er so ein schwarzer Mann ist, da kann er so super sprechen. Aber das bin nicht der Alaba, das ist der Alaba. Neben ihm übrigens Osama Bin Laden, glaube ich. Was ist das für ein Bartfritze? Auf jeden Fall liebe ich auch David Alaba, das wollte ich unbedingt sagen, weil er ist einfach so cool. Nicht nur, dass er eine Riesengeschichte mir erzählt hat, warum Jesus für ihn so eine große Rolle spielt in seinem Leben, dass er dann, wenn er die Champions League gewinnt, so mit Jesus ist meine Kraft-T-Shirt rumrennt, die ganze Welt guckt zu, sondern wir als Christen haben ja oft jetzt nicht so den Zugang zu den großen Medien. Also ich wünschte ja, dass die Bild-Zeitung ständig bei der Familie Schroth anruft und sagt, können wir mal wieder kommen? Beide schütteln den Kopf, no. No. So, mal wieder. Kann man immer einbauen, ne? Und nein, dass das einfach so, man über Christen berichten würde. Das ist ja nicht so einfach. Die wollen jetzt nicht unbedingt unsere Geschichten hören. Aber so, wenn man so jemand wie Alaba hat und dann fragt man, kannst du das nicht mal auf Facebook posten?
Ja klar, das können wir machen. Machen wir ein Foto, posten wir auf Facebook. Über 1,3 Millionen Follower auf Facebook, ist super Sache. Hab die alle angestupst schon, so einen dicken Finger seitdem. Und dann haben wir das gepostet und dann hatten wir gleich 13.000 Likes.
Und 700 Leute, die das geteilt haben, also riesen Kettenreaktion. Und auf Amazon waren wir dann mit so einem christlichen Buch direkt mal auf Platz 2. Unglaublich, durch solche Menschen, die sich da eben einsetzen. Deswegen liebe ich sie so. So, jetzt zur Bibel. Ich liebe meine Bibel, wirklich. Ich glaube, die Frage ist, warum will Gott eigentlich, dass wir, ist es zu laut eigentlich, scheppert es? So, geht, ja. Warum will Gott eigentlich, dass wir sein Wort lieben? Was soll das eigentlich? Warum ist es ihm so wichtig? Da habe ich zwei Sachen gefunden. Gott will, dass wir sein Wort lieben, weil er sich wünscht, dass es uns gut geht. Er als Vater hat für jeden, der hier Vater ist oder Mutter, dieses totale Bedürfnis, dass, wenn ihr auf eure Kinder schaut, dass ihr immer denkt, es wäre so schön, wenn die einfach glücklich sind. Ja, Kinder weinen ab und zu mal, das tut uns weh, aber wir haben dieses Bedürfnis, was können wir tun, um sie glücklich zu machen? Ich glaube, das ist der Anfang, dass Gott deswegen überlegt hat, all das, was hier zustande gekommen ist, was tue ich, damit meine Kinder gesund sind, im Kopf, im Herzen, dass sie glücklich sind. Er schreibt nämlich in Psalm 19, das Wort des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Ein bisschen altes Wort, ne? Gibt es hier jemanden, der noch erquickt sagt ab und zu? Vielleicht Nesquick morgens oder so. Aber erquickt? Ich weiß nicht, was wir heute übersetzen würden. Erquickt? So in Bayern würde man sagen, ja, der erquickt, der fängst an zu jodeln. Ja, also erquicki. Ein Quick, ein Quick. Es erquickt, ein Quickie, habe ich Quickie gesagt, habe ich nicht gesagt. Sowas kann man als Prediger nicht sagen. Ist schon ab 18 hier. Oder er sagt nicht nur, es erquickt deine Seele, das Wort Gottes macht dich weise. Es erfreut dein Herz, das ist jetzt einfacher zu verstehen, und es erleuchtet deine Augen. Janis, kurze, schnelle Improvisation. Zeig mal, der so geleuchtete Augen hat, nachdem er unterm Kreuz sitzt, wie man dann guckt, wenn man Gottes Wort gelesen hat. Oh, heute machen wir mit Janis ein bisschen Probe, ob er schnell ist. Das weiß er nämlich alles gar nicht, dass ich hier ihn einfach so ins kalte Wasser schmeiße. Er schwitzt auch schon. Hat jemand Axe Deo für ihn? Er schwitzt schon brutal da hinten, der Janis. Jetzt ruft er gerade seine Mutter an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Prediger, dreh durch. Hast nicht gefunden? Hast schon gelöscht? Alle Bilder gelöscht? Ja, der Franz. Und danach unterm Kreuz erleuchtet die Augen. So, das ist es. Ja, richtig. Ja. Das will Gott. So müssen wir eigentlich die Bibel lesen. Zumindest heißt es im Psalm 19, Vers 8, dass wir dann erleuchtete Augen des Herzens haben. Wie unser Franz. Ja, richtig. In Psalm 1, warum wir sein Wort lieben sollen, heißt es, wohl den Menschen, der Lust hat am Gesetz, am Wort des Herrn und sinnt über seinem Wort Tag und Nacht. Also er denkt Tag und Nacht über Gottes Wort nach. Wow, schwer, ne? Wer kann das hier schon behaupten? Wer denkt Tag und Nacht über Gottes Wort nach? Oder besser gesagt vielleicht, wer ist Tag und Nacht verbunden mit Gott? Ich glaube, das ist ungefähr dasselbe, ob wir verbunden sind mit ihm ständig und uns bewusst machen, wie es in Apostelgeschichte 2 heißt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Dieses alle Zeit vor Augen, also ständig wie bei Michelangelo, dieses Bild, Adam streckt seinen Finger aus und ist immer verbunden. Ich glaube, das ist das, was Gott meint, warum er möchte, sich wünscht, dass wir uns in sein Wort verlieben, dass wir ständig verbunden sind. Wir sinnen über sein Wort nach Tag und Nacht. Und jetzt, warum sollen wir das? Denn der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, dass er Frucht bringt zu seiner Zeit. Und alles, was er macht, das gerät wohl. In einer anderen Übersetzung, alles, was er macht, das wird ihm gelingen. Das heißt also, Gott sagt uns, wenn wir über sein Wort nachdenken, haben wir eigentlich zwangsläufig Erfolg in allem, was wir tun. Also eigentlich so ein Schlüssel. Jetzt fange ich mal an von Grund auf. Bevor man etwas liebt, glaube ich, erster Punkt ist, man muss es erst kennenlernen. Ist ja wie bei Mann und Frau. Gibt ja kein Paar, was zusammenkommt, was sich nicht Zeit nimmt. Und bevor das erste Mal dieses große Wort ausgesprochen wird, ich liebe dich, ja, bei Menschen kann das auch mal schon mal Jahre dauern, also ist es etwas mit viel Verantwortung, will man sich erst mal kennenlernen. Mit der Bibel ist es jetzt aber so ein Problem, dass wir alle irgendwie so ein Virus, glaube ich, in uns haben, dass wir dieses Buch, weiß nicht warum, kann mir vielleicht mal irgendwann einer erklären, aber wir scheinen es zu kennen und wir stellen es dann irgendwann in ein Regal und es verstaubt und wir vergessen es. Und wir lernen es nicht so richtig kennen, zumindest, dass wir sagen würden, ich liebe dieses Wort. I fell in love with the Bible. Ich bin wirklich verliebt in Gottes Wort. Ich glaube, kennenlernen in Römer 10, 14 könnte man gut interpretieren. Da sagt Paulus, wie sollen sie an Gott glauben, die Menschen? Oder ich sage jetzt mal in Klammer, ihre Bibel lieben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben oder von ihm gelesen haben. Das heißt also, relativ einfach der erste Schritt, wenn man sich nicht damit beschäftigt, mit Gottes Wort, dann glaube ich, ist es das, was viele in unserer Gesellschaft sagen, nämlich, ja, die Bibel, ganz ehrlich, für mich ist es so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich check das nicht so richtig. Ich treffe ja öfters mal Leute, die dann so immer erstaunt sind, dass ich Christ bin, denken immer, ich bin Moslem. Selbst bei McDonald's sagen die dann immer, wenn die mir das den Burger geben, ist übrigens Schwein, ne, Alter? Sag ich, ja, gebär die Sau, Mann, ich bin Christ, ich kann alles essen, ne? Ja, denken sie mir, okay, okay. Und gibt's auch Leute, die sagen, hey, mit Bibel und so, hey, weiß ich nicht so richtig, was ist der Unterschied zwischen dem Gebrauchten und dem Frischen Testament? Weiß ich nicht so, kannst du mir das erklären? Die Menschen wissen echt nicht so wirklich, was in der Bibel steht. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich dann irgendwann mal, nachdem wir uns schon Jahre kannten, auch mal über Glauben gesprochen. Und dann sagte die mir, David, ich finde es ja super, dass du so an Gott glaubst und mit deiner Bibel und so. Ich sehe ja ab und zu im Starbucks so eine Bibel, dass du das liest. Aber ich bin ja Atheistin. Also ganz entschlossene Atheistin. Und dann habe ich sie gefragt, ja, aber ich dachte, du hast schon mit Glauben was am Hut. Und sagt sie, ja, also ich lebe schon nach den 10 Geboten. Das lebe ich schon. Aber ich bin Atheistin. Ja, einer hat hier gelacht. Also ungefähr so ging es mir auch. Ich habe dann auch so gelacht. Und dann sagt sie, was lachst du jetzt so doof? Und dann habe ich gesagt, ja, nimm's mir nicht jetzt persönlich, aber ich musste gerade lachen, weil du sagst, du lebst nach den 10 Geboten. Sie sagt, ja, das tue ich. Dann sage ich, aber erstes Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und sie so, ja gut, dann nach 9 halt. So. Und da kam es wieder. No. Also, die Menschen, glaube ich, brauchen echt Hilfe, was eigentlich es mit dieser Bibel auf sich hat. Wenn man so mal Günther Jauch guckt, Wer wird Millionär, dann gibt es da Lehrer, die fliegen tatsächlich dann bei der 400-Euro-Frage raus, weil sie nicht wissen, wer war eigentlich die Frau von Jesus? A, Maria Magdalena, B, Esther, C, er hatte keine Frau, D, Gundula Gause. Bitte ankreuzen. Haben die echt keinen Plan. Da fällt dir echt das Gebiss raus, wenn du das siehst. Und die Menschen wissen nicht so recht, ja, mit diesem ganzen Mose, David, Jesus, hatte der jetzt das und bla, sprach Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben? Ich check das alles nicht. Und ich glaube, wir als Christen haben echt so eine Verpflichtung, dass wir Menschen klar machen, was es denn mit dieser Bibel auf sich hat. Für mich die schönste Erklärung, die man Menschen geben kann, was ist das Buch eigentlich, ist nach wie vor der Satz, die Bibel ist der schönste Liebesbrief, der je geschrieben wurde, von Gott an uns Menschen. Ich glaube, da bekommt man einige Menschen, die sagen, ah, okay, das macht Sinn, also es ist für mich geschrieben. Ja, genau, das ist für dich. Nicht nur so eine Geschichtensammlung, sondern du bist persönlich gemeint. Wenn du es liest, versuch immer deinen Namen da einzufügen. Gott spricht dich direkt an. Also es fängt eben damit an, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, ich glaube, wir werden nie Feuer fangen für dieses Wort. Ich verliebe mich manchmal in einige Aussagen der Bibel, die ich irgendwie ständig lesen könnte oder mir zu Hause irgendwo hinpinne. Zum Beispiel Jeremia 31, Vers 3, da sagt Gott mir in diesem Liebesbrief, ich habe dich, David, je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich finde, das klingt so fast schon lyrisch. Ich habe dich je und je geliebt, immer schon geliebt. Da fällt dem Steinhoff schon wieder die Flasche runter. Kann man dem mal Kaffee geben? Ein bisschen hier irgendwie was. Bin ich schon über die Zeit, Manuel? No. Die Band wieder, ey. Bei Jesus war es auch so, er hat gepredigt und die anderen haben geschlafen. Ja, also man findet Verse, wo man sagt, okay, das ist wirklich etwas, was mich tief im Herzen trifft. Mein aktueller wirklich Lieblingsvers der Bibel, der steht in Zephania 3,17. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist bei dir. Wie heißen Sie mit der Brille hier in Rot? Reinhard Burkhardt. Was jetzt, Burkhardt oder Reinhard? Können Sie sich mal entscheiden. Also Reinhard. Ach, Burkhardt ist der Nachname. Ach so, ich dachte so wie Horst Jürgen oder so. Kann man schon mal heißen. Reinhard, der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen, Reinhard Burkhardt, und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe. Und jetzt kommt's. Und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Ist das cool? Das ist cool. Ja. Ja, das stelle ich mir echt, also auch da habe ich fast dann schon Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Gott wird über mich mit Jauchzen fröhlich sein. Wow, wann bitte? Was muss ich tun? Gar nichts, scheinbar. Das ist ja das Tolle an der Bibel. Er ist über mich mit Jauchzen fröhlich. Er vergibt mir in seiner Liebe. Und ich glaube, wenn man das schaffen könnte, dass man Menschen so kleine Juwelen aus der Bibel präsentiert, dann würden sie anfangen zu sagen, ja Mensch, ich muss da mal wieder reingucken. Ich muss mich damit beschäftigen, wenn das mir gilt, egal was ich gemacht habe. Wow, vielleicht habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Der zweite Punkt, bevor man etwas liebt, muss man merken, dass man nie wieder darauf verzichten möchte. Bevor man etwas liebt, muss einem klar werden, ich will nicht mehr ohne dieses und jenes leben. Zum Beispiel bei mir war das sehr schnell mit 12 Jahren Nutella. Ja? Deswegen bin ich auch ein bisschen Diggi geworden. Mein Bruder hat mich immer Nutella Joe genannt. Einmal, als die alle weg waren zu Hause, Brüder und Mutter, und das lief Wetten, dass, da habe ich tatsächlich so ein Dreiviertelglas Nutella komplett so mit 10 oder so mit 2 Fingern so ausgelöffelt. Danach lag ich, glaube ich, so halb im Koma, Zuckerschock. Aber ich wusste, ich will nie wieder ohne Nutella leben. Bevor man etwas liebt, muss einem klar werden, ja, Anke, als du deinen Mann kennengelernt hast, wurde dir klar, ich möchte nie wieder ohne ihn sein. Stimmt das, Stefan? Längere Geschichte, sagt er. Aber immer noch, ja, ich möchte nie wieder. Ich glaube, bei mir ist es passiert, dass ich auch viele Jahre Christ war und ich habe eine Krise, eine ziemlich schwere Krise gebraucht in meinem Glauben, in meinem ganzen Leben, um zu merken, Gottes Wort war für mich plötzlich alles. Da hat diese Jahreslosung so Sinn gemacht, zu sagen, jetzt habe ich sie gerade nicht drauf. Wie heißt die Jahreslosung von diesem Jahr? Bitte nochmal? Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück, genau. Da gibt es ja noch einen anderen Vers, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Nutella und nach Burger King. Nach Himmel und nach Erde, das ist die alte Übersetzung. Also ich brauche nichts anderes. Mir ist in dieser Krise plötzlich klar geworden, hey, ich habe nichts mehr, aber das Wort Gottes, das habe ich. Plötzlich habe ich angefangen, dieses Buch zu lieben. Ich behaupte, so leid es mir tut, dass wir das fast brauchen. Ich glaube, dass wenn es uns so super easy dufte geht, dass es schwer ist, Gottes Wort lieben zu lernen. Ich glaube, wir brauchen manchmal etwas, wo wir plötzlich wissen, was wir daran haben, dass uns diese Zeilen stark gemacht haben. Und wieder, wie David so schön schreibt, dein Wort hat mich aus der Grube herausgezogen. Dein Wort hat mich auf einen Fels gestellt und mich wieder stark gemacht. Ich liebe dich, Herr. Also das brauchen wir manchmal. Jesus sagt, wir brauchen das Wort, um nicht zu verhungern. Wir sind ja Menschen, die in dieser Gesellschaft leben und totale Reizüberflutung haben. Wir werden zu bombardiert mit Informationen. Wir ertrinken in Informationen, aber wir dürsten nach Erkenntnis. Das heißt, wir müssen lernen, all das, was wir Tag und Nacht auf unserem iPhone und in den Nachrichten der Zeitung, Millionen von Informationen, aber wo finden wir etwas, was uns mal ans Herz geht? Ganz, ganz wenig. In der Tagesschau bestimmt nicht, im Fernsehen auch eher nicht. Vielleicht in der Stille. Wir brauchen Stille, um unsere Sehnsüchte zu stillen. Und in der Stille kommen wir plötzlich auf die Idee, dass wir kurz vor dem Verhungern sind, dass wir merken, wow, das hat mir gefehlt. Diese Stille plötzlich mit Gott, so wie jetzt ungefähr. Wenn man dann mal morgen einen Spaziergang macht, in den Wald geht, und macht man das am ersten Moment erstmal so, okay, ich mache das so aus Vernunftsgründen, aber wenn man dann mal so unterwegs ist, atmet man so durch und denkt, wow, jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Ich bin schon verhungert. Meine Seele, ich brauche das. Bäume, Natur, ich kann nicht ständig nur Computer, Autos, Lärm, Action. Und Jesus sagt zu diesem Bild, dass wir verhungern, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. In Matthäus 4, Vers 4. Und interessanterweise sagt er das dem Teufel, der ihn versucht, der ihm klar machen will, hey, Wort Gottes brauchen wir nicht. Ich zeig dir, was wir wirklich brauchen, Jesus. Und Jesus antwortet einmal erstens mit dem Wort Gottes und zweitens spricht er über das Wort Gottes. Er sagt, nee, Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. Das heißt, ich lebe davon. Und so wie wir unser Handy jeden Abend da anstecken, damit es sich wieder auflädt, so möchte ich euch sagen, nehmt dieses Bild bitte mit, dass wir, wenn wir lange nicht mehr lesen aus Gottes Wort, dann glaube ich auch, dass unser Herz immer mehr bup, 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 immer mehr nach unten kommt und wir müssen uns wieder da anstöpseln. Wir müssen wieder die Verbindung zu Gottes Wort suchen Und dann verstehen wir, was Jesus gesagt hat. Wir leben von einem jeden Wort Gottes. Wir essen es fast schon. Interessant ist auch, dass es heißt, das Wort wurde Fleisch, wenn wir schon beim Essen sind. Ja? Von einem jeden Wort Gottes mehr als Brot. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, hier der nächste Hinweis, warum eigentlich die Bibel? Wir wissen doch schon so viel drüber, aber wir verhungern, wenn wir nicht immer wieder erkennen, dieses Wort ist Gott. Das ist nicht Gottes Wort, er ist es selbst. Das ist ja so ein Geheimnis, das recht wenig Menschen eigentlich verstanden haben, glaube ich, heutzutage. Ja? Das heißt, das Wort am Anfang, das ausgesprochen wurde von Gott, wurde Fleisch. Also er ist es selbst geworden. Gott spricht zu uns. Das heißt, wenn mir Menschen begegnen, die manchmal sagen, du David, ich habe gerade echt so irgendwie ein Problem in meinem Glauben, ich höre Gott nicht mehr. Er spricht nicht mehr mit mir. Da muss ich jetzt allererst mal so eine Enttäuschung aussprechen. Sorry, aber Gott hat noch nie mit einem gesprochen. Oder vielleicht einmal, zweimal, wenn wir jetzt so Bibelexperten hätten, Altes Testament vor allem, so fünfmal, also ganz extrem selten. Er spricht mit mir auch nicht. Mit den Schrot spricht er auch nicht, glaube ich, akustisch. So abends.
Anke.
Ja, so. Ich meine, wäre schön. Dann wird sie ihm einen Klaps geben und sagen, schnarch nicht. Ja, ja, wie bei Elia. Aber es ist so, dass er spricht tatsächlich zu uns. Und man müsste allen Menschen, die sagen, ja, ich habe schon lange nichts mehr von Gott gehört, sagen, ja, dann telefonier mit ihm, dann sprich mit ihm. Du musst ja nur lesen. Er spricht unaufhörlich da drin. Wenn du dir 20 Minuten Zeit nimmst und liest, einfach egal, wo du aufschlägst. Ja, manche, die suchen eine Frau, dann schlagen die irgendwo auf, ich brauche eine Frau, ich brauche eine Frau, eine Freundin. Und er sah eine lange Dürre auf sich zukommen. Also, ja, Gott spricht mit dir. Er wusste schon immer, dass du auf so Schlanke stehst. Ja? Jeder hat seinen Geschmack. Aber nein, ganz im Ernst. Ich glaube, es ist da relativ einfach, dass man da feststellt, ja, Gott hat zu mir auch lange nicht mehr gesprochen. Ich habe schon im Leben 2, 3 Situationen, da werde ich morgen in der Predigt eine davon erzählen, wo es darum geht, rechne mit Gott, ja, rechne damit, dass mal ein Wunder passiert, ab und zu braucht man ein Wunder, aber ich brauche diese Wunder nicht mehr, sondern ich weiß, wenn ich seine Meinung wissen will, dann spreche ich mit ihm über sein Wort. Wozu brauchen wir diese Bibel? Wir sollen nicht verhungern, wir sollen die Verbindung zu ihm aufrechterhalten, weil Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, das ist ja so wie mit dem Handy, wenn man so unterwegs ist im Zug und ich finde das immer so ätzend, du telefonierst mit einem, die Verbindung ist weg. Ja, und dann wartet man nach dem nächsten Tunnel, ich habe wieder Balken. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, diese Verbindung und meine Worte in euch, nochmal, bleiben, ja, bleibt dran, nicht abreißen lassen, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Wow, was für ein Angebot von Gott. Und doch so schwer, weil er sagt, Bedingung, ihr könnt alles haben, aber erstmal bleibt in mir, ja, nicht vergessen, vergesst mich nicht, hier, das bin ich bin das Wort und bleibt in meinem Wort. Das heißt, in einer anderen Zeile, wir sollen das Wort reich unter uns wohnen lassen, in Kolosser 3,16. Lasst das Wort Jesu reichlich unter euch wohnen, ja, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 2-mal wohnen. Das heißt, Gott will in unsere WG, in unser Leben einziehen. Und dann sagt er, wenn das so bleibt, wenn ihr einfach jeden Morgen, das ist übrigens etwas, was ich mir angewöhnt habe vor ein paar Monaten, dass ich morgens, weil ich oft so merke, das ist so schwer, bei Gott zu bleiben, vor allem so eine Nacht, ist halt lang, wenn man wie ich immer 13 Stunden schläft, 8, dann wacht man morgens auf und die Verbindung ist irgendwie weg, weil das Erste, was kommt, ist manchmal so ein Sorgenvogel, der setzt sich auf den Kopf. Und Martin Luther hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass so ein Sorgenvogel auf deinem Kopf landet. Aber du kannst verhindern, dass er ein Nest baut. Das heißt, wenn dann so Sorgen kommen morgens, dann das Erste, was ich denke, ist nicht Gott oder jetzt Bibel lesen. Also dann denke ich so, ich lieg so wach, bin so halb wach und denke, oh, heute, das wird schwer. Oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh, ich muss mit dem reden, so ein unangenehmes Gespräch. Oh, wie sage ich es dem? Oder puh, Mann. Irgendwie, ich bin krank. Oh, warum muss ich eigentlich krank sein? Schon eine Woche, hab Grippe. Also irgendwie so Sorgen kommen. Und es ist so schwer, diese Verbindung zu halten. Und ich habe mir angewohnt, so ein Ritual, das mag jetzt kurios klingen, aber ich stand vor diesem Michelangelo-Bild und habe da eben das so gesehen, wie Adam und der Schöpfer da mit dem Finger sich verbinden. Und seitdem denke ich so, das ist eigentlich ein tolles Bild, das mache ich jetzt auch morgens, dass ich wach werde. Und als Erstes strecke ich so meinen Finger hoch und mache so als Bild, zeige so Gott, okay, also an mir soll es nicht liegen, Gott. Kann sein, ich schlafe noch ein bisschen, das ist so schön im Bett. Aber ich bin schon mal hier für dich. So. Könnt ihr mal ausprobieren oder entwickelt euer eigenes Ritual, weil dieses Bild zeigt Gott, da ist einer, der will sich connecten mit mir. Ja? Der hat verstanden, habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht dir zu Rechten, damit du nicht unsicher wirst, damit du nicht wankst. So, das heißt also, das Wort Gottes, damit die Verbindung steht. Oder, jetzt springe ich mal durch ein paar Begriffe, das Wort Gottes, warum brauchen wir es, damit wir die Wahrheit erkennen. Das ist schwer in unserer Zeit. So viele Menschen sagen uns ständig, was die Wahrheit ist. Geht mal in so einen Buchladen, Hugendubel, da siehst du tausende Bücher über Esoterik und jeder weiß genau, was die Wahrheit ist. Und wir fragen uns immer wieder, was ist die Wahrheit über mein Leben? Und da müssen wir uns connecten und lesen, bleibt in meinem Wort, wieder, bleibt in meinem Wort, Johannes 8, 31, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Führung für alle die, die jetzt zum Missio Camp gekommen sind und sich sagen, ich bin hier, weil ich in diesen Tagen mir so ein bisschen davon verspreche, ich stehe an so einer Kreuzung im Leben, ich weiß nicht, was soll jetzt kommen danach, auch da in die Bibel schauen, Gott spricht, er möchte etwas sagen. Ja, Gott ist nicht der, der irgendwie uns quält, indem er sagt, ja, du hast mich jetzt nicht noch genug gesucht und ich mache es dir besonders schwer, du brauchst ja noch eine Therapie und noch ein bisschen Seelsorge und dieses und jenes. Klar, es ist alles gut und lies noch 5 Bücher. Ich glaube, Gott möchte schnell, dass wir heilen, dass wir Antworten finden. Und deswegen ein Vers für euch auch zum Mitnehmen. Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, ich will dir den richtigen Weg an der Kreuzung zeigen. Links, rechts, nach hinten, geradeaus. Es ist oft so schwer, Entscheidungen zu treffen. Deswegen brauchen wir die Bibel. Er sagt uns, ich will dir den richtigen Weg zeigen. Und danach sagt er, ich will dich mit meinen Augen leiten, spricht der Herr. Das nenne ich hier sehr intim. Das heißt, Gott schaut mich an, so wie ich jetzt den Martin anschaue und Blickkontakt. Und wenn ich jetzt irgendwie so machen will, so Martin, so drüben, guck mal hier. Da, SV Werder Bremen, Bremenbus, guck, der guckt schon, das hat schon geklappt, ne? Der Bremenbus kommt gerade. Ja, und Gott würde uns angucken, wir sahen so rüberknipsen, hey, guck mal, das ist die richtige Richtung. Also, so verbunden mit Gott zu sein, dass er uns mit den Augen leiten kann. Das können ja nur so Ehepaare sagen, die sich lange kennen, dass sie sich anschauen und Anke sagt dann zu Stefan hier, mach nur so und das heißt, geh mal in den Keller, hol Bier, Alter. Ja, und Stefan ist ein guter Mann, der macht das natürlich. Mit den Augen leiten, das ist sehr, sehr fortschrittlich. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen die Bibel unbedingt auch, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, dass wir klaren Kopf haben. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem unserer Zeit. Unser Kopf macht mit uns irgendwie, was er will. Er kommt selten zur Ruhe. Und ich habe mich verliebt, als ich zum ersten Mal dieses Epheser 6 gelesen habe. Das war echt schön, als ich Christ wurde, weil das war irgendwie so ohne Ende immer neuer Stoff. Und Epheser 6 zu entdecken, diese Waffenrüstung Gottes, den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir sollen so eine Rüstung anziehen. Und das Coole, ich habe mein Leben lang so gefochten mit Florett in der Theater AG früher und Liebe, Fechten und Schwerter. Und plötzlich heißt es ja, das Schwert des Geistes, was wir so ziehen sollen, ist das Wort Gottes, ja. Und ich glaube, einer, der seine Bibel nicht dabei hat, ich habe einmal einen Fußballer besucht in München, Paulo Sergio, bei Bayern gespielt, der hat gepredigt, der war Pastor in seiner Gemeinde und ich kam zu ihm und er sagte mir, David, lass uns ein bisschen beten, tout bien, Deus est bon, ein bisschen für Worship machen, für Jesus, komm, lese was aus deiner Bibel. Und ich so, keine Bibel dabei, habe ich vergessen. Und er so, was? Du gehst ohne Schwert aus dem Haus. Das habe ich nie vergessen. Ich sage, ja, stimmt, Paulo, hast recht. Eigentlich ist einem das klar, wenn man Epheser 6 liest. Und wenn man ohne Schwert aus dem Haus geht, dann muss man es halt im Herzen haben. Dann muss man es halt auswendig können. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Das ist das, was Jesus gemacht hat, als der Teufel ihm in seinem Kopf Probleme bereiten wollte. Wir haben ständig Probleme, nicht weil wir irgendwie nicht so richtig wissen, wie wir leben sollen, sondern ich glaube, weil der Teufel hat so eine Spezialität, er kommt zu uns und flüstert uns irgendwas ein und plötzlich haben wir was im Kopf. Und Gott bringt uns bei, zu sagen, zieh das Schwert und mach's wie Jesus, fang nicht an mit dem Teufel zu diskutieren, irgendwelche Argumente, sondern gib ihm ein Wort Gottes. Ja, wenn irgendwie ein Problem ist, dann lern was auswendig und schleuder ihm entgegen ein, die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. So, ja? Strahl ihn an und sag, Teufel, geh weg mit deinen Gedanken, ich brauche das nicht, deine Angebote haben mir noch nie gut getan, ich schaue auf den Herrn und strahle vor Freude. Oder Römer 8, 28, ich weiß, dass alles mir zum Besten dient. Lass mich in Ruhe. Muss da nicht der Teufel sein. Für viele, die sagen, ah, so Probleme im Teufel, können wir es auch gerne einfach die Gedankenwelt leer machen, von wegen 1. Petrus 5, Vers 6. Da heißt es, all eure Sorge werfet auf ihn. Also nimm etwas, schreib dir auf, was deine Sorge ist, zerknüll's. Gott liebt, glaube ich, so schöne Bilder. Das Alte Testament ist ja voll von Bildern. Und nimm diesen Zettel und werf es so ans Kreuz und sag so, symbolisch, die Sorge gehört nicht mir. Ich werfe meine Sorge auf ihn, weil es heißt dann am Ende des Verses, denn er sorgt für mich. Aber das kann auch nur einer, der das hier gelernt hat. Deswegen möchte ich mir so wünschen, dass ihr 1, 2, 3, 4 Verse vielleicht hier im Missio Camp neu auswendig lernt. Ihr habt da jetzt Zeit. Und dass ihr dann echt, ihr hört so viele Predigten hier und Seminare und Gruppen, aber dass ihr das bitte von heute Abend mit nach Hause nehmt, dass wenn das nächste Mal etwas in eurem Leben schwer erscheint, wo ihr in so einer Spirale seid und ihr kommt nicht raus, dass ihr lernt, hey, ich ziehe mein Schwert des Geistes und weiß, warum ich die Bibel liebe, weil sie mich rettet, weil sie eine Antwort gibt meinem Gedanken, der mich so oft so, der mir die Energie raubt. Der letzte Vers, und dann, glaube ich, kommt die Band hoch. Der letzte Vers kommt aus Josua 1, Vers 8. Und das, finde ich, ist fast schon so ein Erfolgsrezept. Da heißt es auch wiederum, betrachte das Wort Gottes Tag und Nacht und halte dich daran fest. So von wegen, ihr könnt alles haben, wenn mein Haus brennt. Das Erste, was ich rette, ist meine Bibel, weil ich so viel reingeschrieben habe. Das ist einzigartig, die fällt auch schon so auseinander. Aber ich halte daran fest, so wird dir alles, was du tust, gelingen. Das ist echt eine tolle Zusage. Also, ich bitte euch, dass ihr das Wort Gottes neu entdeckt und wir sehen uns morgen bei der nächsten Massage-Message. Rechne mit Gott. Schönen Abend und jetzt die Band. Vielen Dank.